your engines.
Ferrari siegt erneut in Le Mans, aber auf welche Art und Weise? Das ist die große Frage, die es zu erörtern gilt in der neuen Auflage vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Was ist dieser Erfolg wert? Das ist die Frage, die über allem steht nach den 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr. Niklas Nielsen, Antonio Fuoco und Miguel Molina gewinnen in einem Ferrari 499P und holen damit zum zweiten Mal in Folge den Sieg für die Rückkehrer aus Italien. Kamui Kobayashi, José María López und Nyck de Vries im Toyota werden Zweite vor einem weiteren Ferrari, gefahren von Alessandro Piergiuidi, James Calado und Antonio Giovinazzi. Und wenn man sich das Rennen dann so ein bisschen aus der Ferne anguckt, das Resultat auf der Zunge zergehen lässt und dann noch weiß, dass Kobayashi, López und de Vries vom letzten Startplatz losfahren mussten, nach dem Ausritt von Kobayashi im Qualifying, dann scheint ja alles ein sehr spannendes, harmonisches, dramatisches Rennen gewesen zu sein. Vielleicht das beste Le Mans der vergangenen Jahre überhaupt. Aber halt, ganz so ist es nicht. Und den Beweis werden wir jetzt führen in diesem Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Es wird zuweilen ein bisschen kontrovers hergehen und es gibt sicherlich auch jede Menge Gesprächs- und Redebedarf. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr mitreden möchtet bei dieser Analyse, die ganz bewusst eine Spur weitergeht und von mir auch eine Spur weiter gedreht werden wird, als das, was bis jetzt so in den ganzen digitalen Medien zu lesen gewesen ist. Drum, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört oder guckt, kommentiert entweder eifrig mit in den YouTube-Kommentaren unten oder mischt euch ein auf unseren Social-Media-Accounts. Die heißen ja überall @pitwalkmedia. Ich bin gespannt, was ihr zu den ganzen kontroversen Themen zu sagen habt, die dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans geprägt haben. Als wir uns zuletzt gemeldet haben mit dem morgendlichen Update von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, da lag der Ferrari rund um Robert Kubica auch noch aussichtsreich im Rennen. Das ist der dritte, der gelbe 499P gewesen. Ein Feuer ausgelöst vom vorderen Elektromotor des Hybridsystems, der an der Box aufgeflackert ist. Das hat dann dafür gesorgt, dass der Wagen rund um Robert Kubica in aussichtsreicher Position aus dem Rennen gekegelt worden ist am Sonntagmorgen. Und kaum lief das Rennen am Sonntagmorgen, ging das ewige Hin und Her zwischen Regen und trockenen Phasen weiter. Und eine Tendenz, die erstaunlicherweise weitgehend unbeobachtet geblieben ist, ist die Tatsache, dass im Regen die Hypercars einen klaren Vorteil gehabt haben. Immer wenn es feucht und nass gewesen ist, dann hat sich die Hypercar-Fraktion absetzen können von der LMDH-Fraktion. Zumindest dann, wenn man sich auf die Autos bezieht, die ernstzunehmende Wettbewerber gewesen sind. Also bei den Hypercars der Toyota und der Ferrari und bei den LMDH die Porsche und die Cadillac. Die Erklärung ist natürlich denkbar einfach. Die Hypercars dürfen, wenn auch nur ab 190 Sachen, über das Hybridsystem auch ihre Vorderachse antreiben. Das heißt, sie haben temporären Allradantrieb. Man fährt zwar nur an ein paar Stellen mehr als 190 in Le Mans, aber so wenig ist es dann auch wiederum nicht. Und gleichzeitig ist natürlich der Allradantrieb gerade bei Nässe ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Das hat sich eindeutig gezeigt in den verregneten Abschnitten, wo nur hin und wieder mal die LMDH tatsächlich auf Augenhöhe unterwegs gewesen sind, nämlich dann, wenn sie bei den Reifenentscheidungen mutiger, besser, treffsicherer gewesen sind als die Hypercars von Ferrari und von Toyota. Und das führt dann gleich zum nächsten Punkt der Diskussion, die man unbedingt führen muss nach diesen 24 Stunden von Le Mans. Die Hypercars und die LMDHs hätten über eine Balance of Performance, eine Plattform BOP, auf ein Level gehievt werden sollen. Das Geschehen im Regen zeigt, dass das nicht funktioniert hat. Da hat es eindeutig eine Verschiebung zugunsten der Hypercars gegeben. Technisch völlig logisch und völlig erklärbar. So stellt es dann doch die ganze BOP-Arbeit in Frage. Vielleicht aber stellt es auch eine ganz andere, nämlich eine grundsätzliche Frage. Kann man Allrad und Hecktriebler auf ein Balance-Niveau boppen, einstufen, nivellieren, wie auch immer man es nennen möchte? Ich erinnere mich an andere Championate, die auch genau daran gescheitert sind. Nicht zuletzt die STW-Klasse bei den Tourenwagen, als zuerst Audi und dann auch Ford mit Allradlern gekommen sind und die alle anderen bei den meisten Bedingungen in Grund und Boden gefahren haben. Allradler haben nun mal generell einen Traktionsvorteil und bei Nässe noch einmal mehr. Und genau diesen Vorteil bei Nässe, den hat die BOP in Le Mans niemals einfangen können. Das erklärt zu einem Großteil auch die fulminante Aufholjagd von Kamui Kobayashi, José María López und Nyck de Vries, die vom letzten Startplatz ausgekommen sind und tatsächlich bis in den Schlussturn hinein in ihrem Toyota GR010 reelle, echte Siegchancen gehabt haben. Das allerdings auch nur, weil das Rennen in den letzten 2 Stunden einen fürwahr skandalösen Verlauf genommen hat. Und das gilt es jetzt erst einmal in aller Ruhe aufzudröseln. Beim letzten Regenschauer am Sonntag fällt der Porsche 963 von Laurens Vanthoor, André Lotterer und Kevin Estre aus dem Reigen der Sieganwärter hinaus. Als es trockener wird, kann man sich zwar wieder nach vorne arbeiten und letztlich verpassen Vanthoor, der 12 Stunden lang am Steuer gesessen hat, Lotterer und Estre ein Treppchenplatz, nur um die Winzigkeit von umgerechnet 15 Metern. Trotzdem allerdings reicht es für Porsche, die eigentlich als großer Favorit ins Rennen gegangen sind, nicht zum Gesamtsieg. Und entsprechend ist Urs Kuradle, der Projektleiter, auch einigermaßen ernüchtert.
Gratulation an Ferrari und auch ans Team, weil wir sind schwer machbar gewesen. Wir waren nicht ganz fehlerfrei heute, das müssen wir zugeben. Ich weiß nicht, über 24 Stunden haben wahrscheinlich alle gleich viel Pech und Glück, ich weiß es nicht, aber wir haben nicht alles richtig gemacht und sicher auch nicht nur Glück gehabt, aber wie viel waren es, 42 Sekunden?
Vanthoor, Lotterer und Estre also etwa 3 Stunden vor Rennende raus aus der Verlosung um den Gesamtsieg, werden letztlich Vierte. Und dann geht's los, das muntere Treiben an der Spitze. Zunächst einmal kämpft nämlich der Ferrari von Niklas Nielsen gegen Brandon Hartley in jenem Toyota, der am Ende nur Fünfter werden soll, um die Führung. Hartley liegt auf Platz 1, knapp vor Niklas Nielsen. Dann dauert der Boxenstopp von Hartley ein bisschen länger, weil die rechte Radmutter nicht gleich runtergeht. Und es kommt direkt danach zu einem schnellen Ausscheren von Niklas Nielsen bei seinem Boxenstopp. Zum zweiten Mal bereits nach Samstagnachmittag fährt Niklas Nielsen, der junge Däne, direkt und mit Schwung in die Fastlane hinein und kommt dabei in diesem Fall einem LMP2 von Cool Racing ziemlich nahe. Sofort geht die Spekulation los, ob das ein sogenannter Unsafe Release gewesen sein soll, also ein verkehrsgefährdendes Ausparken vom Standplatz aus der Box. Da kann man jetzt verschiedener Meinung sein, wie pingelig man solche Aktionen ahnden sollte oder was man durchgehen lassen sollte. Allerdings, eins ist klar, wenn man einmal mit der harten Hand regiert seitens der Sportkommissare, dann muss diese harte Hand über ein gesamtes 24-Stunden-Rennen hinweg mit gleicher Konstanz durchgezogen werden. Und genau das passiert jetzt plötzlich nicht mehr. Am Samstagnachmittag gibt es eine Strafe für dieses verkehrsgefährdende Ausparken, bei dem er fast einen Cadillac gerammt hätte, nämlich das Auto von Sebastian Bourdais, Ringer van der Sande und Scott Dixon. Jetzt allerdings gibt es keine Strafe dafür. Die Begründung, die Sportkommissare irgendwoher gefunden haben. Dieses Mal sei er ja noch nicht über die weiße Linie der sogenannten Fastlane, also der schnellen Spur in der Boxengasse gewesen, sondern erst im Rausbeschleunigen begriffen und deswegen hätte er auch keine Gefahr dargestellt für den Cool Racing LMP2 und das sei anders gewesen als im Falle des Cadillac. Da kann man jetzt sicherlich nachgucken und auf Zentimeter achten, ob es tatsächlich so ist oder ob es nicht so ist. Auf jeden Fall lässt das jegliche Konstanz vermissen, wenn man vorher schon die Politik der harten Hand führt und jedes noch so kleine Vergehen gleich mit einer Strafe ahndet. Und genauso war es, ja, die Sportkommissare haben extrem genau hingeschaut. Sie waren sehr, sehr pingelig. Das war am Rande dessen, was man im Fußball ein Spiel verpfeifen nennen würde. Und dann am Nachmittag, kurz vor Schluss, ändern sie ganz plötzlich ihre Politik und gehen von der harten über zur laxen Hand. Aber es kommt noch besser. Während nämlich Niklas Nielsen noch fährt und die Sportkommissare noch beobachten, ob sie eine Strafe aussprechen sollen oder nicht, rammt der zweite Ferrari, Alessandro Piergiuidi, Brandon Hartley, im Toyota. Brandon Hartley ist genau in jenem Toyota unterwegs, der Nutznießer einer möglichen und damals noch im Raume stehenden Strafe gewesen wäre. Wenn nämlich Niklas Nielsen gebüßt worden wäre, dann hätte Brandon Hartley nicht nur den Zeitverlust wegen der klemmenden Radmutter wieder reingeholt durch die Strafe, sondern wäre auch in Führung gegangen. Das hat Alessandro Piergiuidi mit einem Rammstoß auf die rechte Ecke des Toyota ganz gezielt unterbunden. Das war ein Manöver, dem man durchaus Absicht unterstellen kann. Das war kein tollpatschiges Verbremsen bei schwierigen Bedingungen. Wer das glaubt, der sollte sich vielleicht mal mit Harald Groß oder Wolfgang Land unterhalten, wie die früher im Porsche Supercup agiert haben, um die Vormachtstellung ihrer selbst als alte Platzhirsche gegen das damalige Porsche Junior Team zu verteidigen mit durchaus rüdem Einsteigen. Das war genau dieses auf die Ecke fahren, an jener Stelle, wo man ein solches Auto treffen muss, dass es sich ganz sicher umdreht. Brandon Hartley dreht sich, verliert 8 Positionen und damit jegliche Siegchance nach dem Rammstoß von Alessandro Piergiuidi. Stallregie oder eigener Antrieb, das lässt sich natürlich nicht nachvollziehen. Auch Absicht lässt sich nicht nachweisen. Doch jeder, der schon lange genug Motorsport macht und sich in die Cockpits hineinversetzen kann, der weiß, dass das zumindest ein sehr, sehr strenges Geschmäckle gehabt hat, was Alessandro Piergiuidi dort gemacht hat. Piergiuidi kriegt ebenfalls keine Strafe. Piergiuidi, Calado und Giovinazzi werden letztlich sogar Dritte werden in der Gesamtwertung vor Laurens Fantor, Lotterer und Kevin Estre im Porsche. Und Buemi, Hartley und Hirakawa durch diesen Rammstoß von möglichen Siegkandidaten auf die 5. Position zurückgekegelt. Wenig später realisiert man, dass bei Niklas Nielsen die Fahrertüre sich nicht mehr schließen lässt. Das ist eigentlich sicherheitsrelevant, aber trotzdem lässt die Rennleitung ihn zunächst einige weitere Runden kreisen. Und zwar genau so lange, bis Niklas Nielsen seinen Stopp vorziehen kann in ein Fenster hinein, das es ihm ermöglicht, bei Regen und mit einer kurzen Full Course Yellow oder Neutralisationsphase wegen Slow Zone mit einem Boxenstopp weniger über die Distanz zu kommen, als das bei normalem Timing des Reparaturstopps nötig gewesen wäre. Genauso kommt es dann nämlich auch. Niklas Nielsen profitiert am Ende davon, dass die nicht mehr zuklappbare Ferrari-Tür so pünktlich repariert werden kann, dass noch 50 Minuten auf der Uhr stehen. Und das lässt sich reinsparen. Nielsen muss da zwar fahrerisch brillant agieren, um mit Lift and Coast keine Zeit zu verlieren und trotzdem so sparsam zu fahren, dass er das Auto ohne einen abschließenden Splash and Dash ins Ziel bringt. Das allerdings schafft Niklas Nielsen gemeinsam mit Antonio Fuoco und Miguel Molina damit zum Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Ein Sieg, der zunächst einmal Kazuki Nakajima sprichwörtlich sprachlos zurücklässt. Bei unserer letzten Schalte live hinein in die Box von Toyota Gazoo Racing ist nämlich der Mitgeschäftsführer vom Toyota Motorsport Arm buchstäblich sprachlos.
I don't know what to say actually, yeah. But we fought together. We did all what we could, and yeah, it's. I don't know what to say, but yeah. I mean, we wanted to revenge. We wanted to win, but yeah. I think we didn't. We had a best to win, but we didn't have the. Some luck, you know, so yeah, but we'll come back next year, so yeah, we need to keep moving and yeah, keep stronger and yeah, we'll come back next year.
Man hätte alles gegeben, man hätte Siegen und Revanche fürs Vorjahr nehmen wollen, aber dazu hätte letztlich nur das Glück gefehlt. Man werde wiederkommen im kommenden Jahr und es erneut versuchen und man müsse sich bis dahin noch weiter entwickeln. Ebenfalls live in der Box von Toyota Gazoo Racing steht José María López, einigermaßen konsterniert daneben. Platz 2 für den Vertretungsfahrer von Mike Conway nach einer für ihn emotional sehr anrührenden Woche.
Well, first I'd like to start saying thank you. everyone in the team, everyone back in Japan, in Coron, for the hard work, for the trust as well to give me this place. And thanks to Kamui and Nick, they did an amazing job, the mechanics. I mean, it was a roller coaster of emotions for me, starting from 10 days ago when Mike got injured, when we were cycling together. So taking this place, mixed feelings, being happy to be here, but also sad for him. And then the race was just the hardest one I ever experienced with the weather. We had to start from last, and we lost a lot of time in the slow zones, and we had punctures, we had a power problem at one point. I had it as well in the end. But we always managed to come back. We show how strong and the spirit of fighting we had, and that I'm really proud of everyone for that. And at the end, yeah, for me it was emotional at the end because, yeah, I don't know when I'm going to have the next chance to win an hypercar again in the month. So for me it was a kind of like a last dance. So being able to be at the end, also the team trusting me at the end for finishing the job was something I can be proud of, and yeah, I definitely will remember that.
All das hätte schon begonnen mit der Achterbahnfahrt vor 10 Tagen nach Mike Conways Fahrradunfall, als man ihn zurückgeholt hatte ins Cockpit. Und dann sei es das härteste Rennen, das er jemals erlebt hätte gewesen. Vom Wetter, von den Leistungsproblemen, von 2 Reifenschäden und einigen Slow Zones, einigen verkehrsberuhigten Zonen, in die man unglücklich hineingefahren wäre. Und er wisse ja schließlich auch nicht als Vertretungsfahrer, ob und jemals wieder die Möglichkeit bekommen würde, nochmal ein Hypercar-Rennen zu fahren. Deswegen sei es etwas ganz Besonderes gewesen, dass Toyota ihm den Schlussturn überlassen hätte. Ein Vertrauensbeweis, für den er sich beim Team bedanken möchte. In der Tat, es ging nicht nur um die fragwürdigen Entscheidungen rund um Ferrari. Es gab 2 Slow Punctures, 2 schleichende Plattfüße. Einmal musste man deswegen einen Stopp bei Toyota mit der Nummer 7 mit dem Auto der 2 Platzierten vorziehen. Und dann gab es noch 2x technische Probleme, die die Motorleistung beeinflusst haben über einen kurzen Zeitraum hinweg von einer Handvoll Runden jeweils. Einmal ein Sensorproblem, da musste von Sensor A auf Sensor B umgeschaltet werden, ehe der Motor wieder frei atmen konnte. Und danach nochmal ein Umschalten von ein aufs andere Kennfeld innerhalb der Bordelektronik. Das darf man laut Regel in diesem Falle nicht mit der Telemetrie von außen lösen, sondern man musste José María López erst einmal reinfunken, welche Knöpfe er genau zu drehen hätte und welche Kennfelder er zu aktivieren hätte. Auch das hätte ein bisschen Zeit gekostet, ehe der Motor dann wieder richtig voll bei der Musik gewesen wäre. Wenn man es am Ende runterbrechen würde, dann könnten vielleicht die beiden Reifenschäden und diese beiden kleinen Motorschluckaufs den Unterschied gemacht haben zugunsten von Ferrari. Doch wenn man das Bild ein bisschen größer fasst, dann liegt die Entscheidung auch in der Einstufung der Ferrari 499P. Denn die Einstufung war der Gestalt, dass Ferrari über eine Runde hinweg einzeln betrachtet klar das schnellste Auto gehabt hat und dass Ferrari auch einen nicht wegzudiskutierenden Topspeed-Vorteil auf den vielen langen Geraden von Le Mans gehabt hat. Das heißt, Ferrari kam in diesem schwierigen Regenrennen jederzeit aus der Position der überlegenen Stärke heraus und konnte immer agieren, statt reagieren zu müssen wie alle anderen. Genau das hat den Italienern die Möglichkeit eingeräumt, mit einer gewissen Souveränität agieren zu können und eben mit breitem Rücken immer zu wissen, dass sie theoretisch in Sachen Grundschnelligkeit eine Antwort parat haben. Das haben sie zur Perfektion umgesetzt und diese Grundvoraussetzung, die ihnen von der Einstufung der BOP geschaffen worden ist, hat dafür gesorgt, dass Ferrari dieses Rennen letztlich zwar nicht dominieren konnte, aber doch klar diktieren konnte, während alle anderen immer zu riskanteren Handlungen gezwungen gewesen sind als die Italiener. Man hat Ferrari seitens des Reglements, seitens der BOP ganz klar eine Steilvorlage gegeben, die die Italiener dann nur noch umsetzen mussten. Und daran wären sie, wie so oft, beinahe wieder gescheitert an ihrer eigenen Paddeligkeit. Keine Marke hat so viele Strafen eingesammelt, hat so viele kleine Nicklichkeiten und Schwierigkeiten angesammelt wie die Italiener. Und trotzdem, eben weil sie in Summe zwar nicht haushoch, aber doch klar spürbar überlegen gewesen sind, hat ihnen all das nichts ausgemacht, sondern sie konnten das Rennen von der Spitze aus diktieren oder sie konnten aus der Tiefe des Raumes zurückschlagen, weil sie das überlegene Auto und die höchste Topspeed gehabt haben, wenn das das Gebot der Stunde gewesen ist. Was meint ihr, wenn ihr all das gehört habt und euch ein bisschen weiter damit beschäftigt, vom Allradantrieb bis zum Topspeed-Vorteil und bis zur Dramaturgie, die das Rennen nehmen musste aufgrund der Einstufung des Ferraris? Ist dieser Sieg wirklich so viel wert, wie man uns glauben machen möchte? Ist Le Mans tatsächlich so gelungen, wie in den meisten Medien heute Morgen zu lesen gewesen ist? War das ein Festival des Sportwagensports? Ich habe da eine etwas andere Meinung. Ihr hört es gerade, wahrscheinlich sogar sehr offensiv, aber mindestens zwischen den Zeilen meines Podcasts lesen und hören können. Ich bin der Ansicht, es war eines der schlechtesten Le Mans, das wir jemals gesehen haben. Aufgrund der BOP, aufgrund der Einstufungen, aufgrund aber auch der völlig unkonstanten Entscheidungen der Sportkommissare von Samstag über die Nacht hinweg bis zum Sonntagnachmittag. All das hinterlässt für mich einen sehr schaden Beigeschmack und die Frage ist eben, in Tateinheit mit dem groben Foul von Alessandro Pier Guidi, liegt's an Ferrari? Liegt's an der Art, wie dieses Rennen von der Judikative oder von der Exekutive umgesetzt worden ist? Oder war es einfach nur Pech? Schreibt dazu gerne eure Meinung in die Kommentare, sofern ihr diesen Podcast auf YouTube hört. Oder meldet euch in den Social-Media-Kanälen der Zeitschrift Pitwalk. Die heißen überall auf Twitter, Instagram und Facebook jeweils @pitwalkmedia. Und da bin ich gespannt auf eure Meinung zu diesen schwer zu lesenden und vielleicht auch nochmal 3-4 Mal zu überdenkenden 24 Stunden von Le Mans. War das sportliche Feinkost oder war das grobschlächtig arrangiert und in der Durchführung schlecht gemacht und im Rezept zudem noch völlig versalzen? Bin gespannt auf das, was ihr dazu zu sagen habt. Hört euch vielleicht im Zweifel auch nochmal die Podcasts von vor dem Rennen an und die Updates, die wir in den Ravenol Racing Roundups während der Rennen gemacht haben. Und dann macht euch ein Bild in aller Ruhe und abseits dessen, was sonst überall so geschrieben steht. Ich bin gespannt und freue mich auf möglichst viele Rückmeldungen, entweder in der Kommentarspalte unter dem YouTube-Video oder aber auf unseren Social-Media-Kanälen @pitwalkmedia. Danke fürs Mitkommentieren, danke fürs Zuhören und danke fürs Mitfiebern in unseren vielen Podcasts übers Wochenende hinweg. Bis bald, euer Norbert Okenga.